Es folgt die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin.
Liebe MitbürgerInnen, was für ein Jahr, was für 12 Monate liegen hinter uns. Sie haben entschieden, dass eine schwarze Frau die richtige Person ist, dieses Land die nächsten 4 Jahre zu regieren. Sie haben damit Geschichte geschrieben und ich danke Ihnen für Ihren Mut.
Ich fang immer wieder von Null an und ich fang immer wieder an. Und ich fang immer wieder von Null an, weil ich's kann, weil ich's kann.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen. Musikerinnen-Special. Heute mit Malonda.
Herzlich willkommen bei Music Sociology. Wir sind der Podcast, der sich normalerweise SozialwissenschaftlerInnen einlädt. Und die bringen Musik mit und dann reden wir über deren Forschung. Und wir machen das jetzt schon in der 4. Folge. Dass wir den Spieß umgedreht haben und seit 4 Folgen laden wir uns KünstlerInnen ein, die uns ihre Musik mitbringen und mit uns über Gesellschaft reden und was uns die Musik über Gesellschaft sagt. Wir haben nämlich gerade drüber gesprochen, das sind 2 Sozialwissenschaftler, die sich seit der 6. Klasse, 7. Klasse oder so kennen. Weil wir schon
jetzt fängst du ja wirklich beim Urschleim an.
Weil wir die Schülerzeitung in Berlin-Friedrichshain den Fluchtweg gemacht haben, die nach einer Ostberliner Punkband benannt war. Also André Knabe ist mein Co-Host. Hallo André.
Hallo Daniel.
Genau, und ich bin Daniel. Und der Gast, den haben wir auch schon gehört, Ashan Malonda oder Malonda, der Künstlerinnenname. Hallo. Malonda.
Hi, na? Ich bin gerade total fasziniert von eurer Geschichte. War das schon auch irgendwie für euch so eine politische Publikation oder wie war das gemeint?
Oder kann ich längere Geschichten drüber erzählen?
Ja. Wow.
Weil wir sind von unserem westdeutschen Direktor verboten worden. Wir durften dann nicht mehr in der Schule unsere Zeitung verkaufen, weil wir die LehrerInnen kritisiert haben.
Und wow. Ja.
Also insofern haben wir, glaube ich, als SchülerInnen-Zeitung alles richtig gemacht.
Genau. Wollte ich gerade sagen, das klingt halt schon richtig subversiv, schon in der ersten Stunde eurer gemeinsamen Arbeit.
Malonda, es ist total, also wir haben gerade darüber gesprochen, dass man ja, wenn man so Leute vorstellen will, dann dauert es immer eigentlich viel zu lange und irgendwann wird es langweilig. Und bei dir gäbe es tatsächlich so viel zu erzählen. Es beginnt in Essen, es beginnt in Chören, es gibt eine Musical-Karriere, es gibt vieles mehr und seit letztem Jahr gibt es dann eben auch ein Album mit deiner Musik. Aber es gibt auch, also darüber, ich glaube, über vieles davon reden wir einfach noch. Was es aber auch gibt, ist das Studium der Volkswirtschaftslehre, auf das ich jetzt eingehen möchte. Das hast du für ein paar Semester gemacht.
Jetzt fängst du ausgerechnet mit dem allerlangweiligsten von dem, was du aufgezählt hast, an. Aber wir sind ja ein Wissenschaftspodcast, genau.
Genau.
Das wird jetzt wahnsinnig unangenehm, weil eigentlich, ich habe gemacht, ist zu viel gesagt. Ich war halt für 4 Semester eingeschrieben und habe am Anfang irgendwie auch so Vorlesungen besucht, das aber, glaube ich, auch relativ schnell sein gelassen einfach. So, weil das Ding ist, es ist ja sehr mathebasiert und ich habe halt Dyskalkulie. So, ja, also das war wirklich, das war für mich von vornherein klar, dass das eigentlich nichts wird. So. Aber meine Eltern fanden das halt irgendwie trotzdem ganz cool.
Genau, ich meine, das ist ja die interessante Frage, ne? Wenn es mit der Musik nicht klappt, dann macht man halt was Ordentliches. War das so ein bisschen die Idee, die dahinter
steckte? Meine Eltern sind ja wirklich beinharte ArbeiterInnenklasse. So, und ob das mit der Musik klappt oder nicht, das stand gar nicht zur Debatte. So, das war einfach kein veritabler Weg, um einen Klassenaufstieg zu schaffen, was die ja schon irgendwie für mich auch interessiert hat, wäre ja auch in meinem besten Interesse, nicht wahr? aus deren Perspektive auf jeden Fall, also sowohl die migrantisch geprägte Perspektive meiner leiblichen Mutter, als auch einfach wirklich dieses Working-Class-Bergbau-Ding, aus dem meine Pflegemutter halt kommt. Und also ich ich wollte tatsächlich studieren, wollte ich Germanistik, Philosophie und Linguistik.
Ah ja.
Aber das fanden die auch nicht gut. Ja. So. Die haben gesagt, Jura hast du den NC nicht geschafft, Medizin auch nicht, dann muss es halt BWL sein. Und ich so, ja, den NC habe ich auch nicht und habe mich dann bei VWL eingeschrieben.
Ah, okay, VWL kann man ohne NC dann reingehen.
Das ging damals, ja.
Ah ja, okay. Aber du hast ja schon zu der Zeit schon Musik gemacht. Also das war eigentlich das, was dich... Also ich meine, das ist ja, ich habe es ja gerade selber gerade so formuliert, ne? Weil das hat ja mit der Musik geklappt. Du hast ja immer Musik gemacht.
Ja.
Die Frage war nur, ob es ökonomisch klappt. Das ist ja eigentlich das, was man meistens damit meint, ne?
Naja, was heißt Musik gemacht, ne? Also schon, also ich habe halt in diesen Chören gesungen. Ich habe auch auf Hochzeiten bin ich aufgetreten, ab meinem 17. Lebensjahr.
Aha.
Und habe dann halt eine Punkband gehabt, aber wir haben jetzt nichts irgendwie released oder so. Wir haben de facto nur ein Konzert gespielt und dann war das auch vorbei. Und ich habe tatsächlich in der Zeit eher aufgehört, Musik zu machen.
Ah, ja.
Aber das ist doch auch eigentlich die Grundidee von einer Punkband. Ein Konzert spielen, alles geben und dann zack, mit einem Knall sich wieder verabschieden.
Ja, ich habe damals irgendwie, weil es das erste Konzert mit der Band war, hatte ich irgendwie so 2 Jägermeister getrunken und habe dann versucht, das Mikrofon hinzuwerfen, aber es war nicht so richtig, nicht genug Kraft dahinter und dann schnappte das einfach wieder zurück und alle waren so, ist die Sängerin besoffen und das war's.
Ja.
Ah ja. Okay, so cool. Schnell. Aber was meinst du, du hast denn mit der Musik wieder aufgehört? Also du hast während des Studiums dann erstmal keine Musik gemacht?
Ja, genau. Also es war tatsächlich so, dass ich in der Zeit dann auch, also was habe ich während des Studiums gemacht? Ich bin viel zum Skispringen gefahren. So, ich habe von Essen an die Universität Freiburg gewechselt, deswegen auch, weil ich näher an den Skisprungschanzen im Schwarzwald sein wollte. Und hatte ansonsten einfach eher so schwere Depressionen. Das war so mein Thema. Das Studium dann auch abgebrochen und das war tatsächlich für mich dann, ich habe da irgendwie, ich weiß es nur, ich habe mit dem, mit einem Rapper, der dann später der Chef, der Gründer vom Chimperator-Label geworden ist, habe ich irgendwie versucht, Musik zu machen dann in Stuttgart. So, ich bin dann von Freiburg nach Stuttgart gegangen. Und ich habe mich immer total geschämt. Und ich habe dann irgendwie 22, weil ich ein Praktikum machen wollte. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann angefangen, Medienwirtschaft zu studieren und ich wollte ein Praktikum bei TAF von ProSieben gerne haben. Und habe dann, beziehungsweise ich wollte ein Praktikum bei irgendeiner Fernsehproduktion. Und das Popstars Casting war damals in der Stadt, als ich 22 war. Also bin ich einfach zu diesem Casting hin, weil ich so dachte, naja, du kannst halt ein bisschen singen. Und dann bin ich direkt zu diesem Team und habe halt gesagt, naja, ich würde das total gut finden, wenn ihr mich begleitet. Und im Austausch darf ich euch dann meine Bewerbung schicken, weil ich möchte nämlich gerne ein Praktikum bei euch machen.
Ah ja.
Und so bin ich dann in diese Popstars-Schiene reingekommen. Und das ging dann für mich unerwartetermaßen dann recht weit tatsächlich. Also dritte Workshop-Woche, als ich dann zurückkam, wir waren in Ischgl im Workshop und als ich dann zurückkam nach Deutschland, kannten mich dann alle, so weil sie mich halt on National TV gesehen hatten und ich habe gejobbt in einer Bar, in einem Musical-Theater und die Leute aus dem Hinterhaus haben dann zu mir gesagt, sag mal, warum singst du denn nicht mal beim Musical vor? Da waren dann so Darsteller und der musikalische Direktor haben mich dann auf die Audition für König der Löwen vorbereitet und so.
Wow.
Bin ich dann zum und du hast gekommen.
Bis zu dieser Popstars-Erfahrung hast du jetzt gar keine Routine gehabt, da mit Auftritten, Musik machen oder so, sondern eher die Punkband, aber das war ja etwas Kurzes und
genau,
konntest und einfach so singen.
Naja, das war halt total, also tatsächlich dieser besagte Rapper und spätere Gründer von Chimperator, Cody Mel Alku, wir haben telefoniert und der hat mich ausgelacht. Der hat gesagt, es ist so krass, dass du dich nicht mal getraut hast, bei mir zu Hause vor dem Mikro zu singen und plötzlich mache ich den Fernseher an und sehe dich, wie du vor einem Millionenpublikum einfach irgendwie alles abreißt. Und ich so, naja, keine Ahnung.
Ja. Das war ja Popstars, halt eine Bewerbung Popstars, hinschicken dürfen.
Popstars war ja auch vor Deutschland sind den Superstar und so, ne? Das war ja wirklich das erste große Format. Ja. Also das erste große Casting-Format.
Ja. Genau. Also das war tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, wie Popstars entstanden ist. Ist das ein ureigenes deutsches Format? Ich habe eigentlich keine Ahnung, was das für aus welchem Franchise das kommt. Weil DSDS ist ja ein internationales Franchise auch. Oder hier X-Factor und so. Oder The Voice oder so, aber jetzt Popstars weiß ich gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Bestimmt was Niederländisches. Ja,
das,
Im Zweifel.
Das war ja tatsächlich Idol. So, ich glaube, das ist so ein
Ende. Das ist Niederländisch.
Joint. Ja, ich glaube schon.
Ah, okay.
Aber wie gesagt, da kann ich nicht mit Expertise drüber reden. Ich kenne die Strukturen dann nicht. Mhm. Sondern das war das dann halt. Und ich witzigerweise wurde mir dann später zum Thema Praktikum, mir wurde dann tatsächlich ein Job angeboten, als ich bei The Voice später war. Das habe ich dann nochmal probiert, 2011 oder so. Und da bin ich dann gleich bei den Blind Auditions rausgeflogen. Aber da war es tatsächlich so, dass mir dann jemand, den ich aus der Popstars-Zeit noch kannte, der da als Redakteur gearbeitet hat, einen Job angeboten hat, weil ich eine sehr lange Mail mit Kritik halt formuliert hatte an dem Format. Mhm. Und der Zusammenarbeit mit Springer damals, weil es da so einen fabrizierten Skandal gab und ich halt gemerkt habe, dass das aus so einer Zusammenarbeit zwischen RTL und Springer halt lanciert wurde. Und da habe ich dann halt eine sehr offene E-Mail halt hingeschrieben und er meinte dann, die E-Mail war in der Redaktion, die halt Leute haben das gerne gelesen, ob ich nicht Teil der Redaktion werden möchte.
Aha.
ich habe sowieso das Gefühl, man müsste eigentlich mal irgendwie länger darüber reden. Also wir hatten der letzte Gast, den wir hatten, MVP aus Erfurt, der war bei X-Factor und ist da auch irgendwie ein, zwei Runden weitergekommen. Und eigentlich wäre das, glaube ich, auch mal so ein interessant, also ich denke mal so als Forschungsprojekt. So ein Forschungsprojekt, was, ne, man, bei Fußball hat man das ja auch, man sieht ja die Leute, die dann halt in den Profivereinen spielen, aber es wäre eigentlich ist ja wirklich interessant, was ist mit den Karrieren passiert, von denen, die so irgendwie gut waren, aber dann eben nicht das gewonnen haben. Gibt ja dann immer irgendwie Alexander Klavs, was macht der eigentlich? Ich glaube, der macht irgendwie auch Musicals.
Der macht Winnetou, der macht Musicals, der spielt den weißen Jesus.
Stimmt, der hat Jesus. Stimmt, der war ja Jesus.
Sowas macht der.
Ah ja.
Also, er war Tarzan, er war Jesus.
Und bei dir, ist da irgendwas geblieben oder war das einfach nur eine gute Erfahrung für den Moment, als du da warst? Hat das was mit dir gemacht? Also klar, du hast ja überhaupt erstmal öffentlich gesungen zum ersten Mal und Feedback bekommen wahrscheinlich und gesagt bekommen, ey, mach das mal weiter.
Also Popstars war auf jeden Fall eine sehr prägende Erfahrung. The Voice würde ich jetzt nicht sagen, das war eher so vaguely traumatizing, fand ich jetzt persönlich. Und da habe ich mir dann nochmal so ein bisschen auch Gedanken darüber gemacht und das auch nochmal mit Popstars verbunden, wie ich das so einschätze, dass das ja auch, die Formate ja auch halb zumindest auch gescriptet sind. Also so scripted Reality-TV, das ist halt irgendwie, das ist Leuten, glaube ich, dann auch eher bewusst, wenn sie der Bachelor oder das Dschungelcamp oder so sehen. Aber dass das bei solchen Castingshows ja auch der Fall ist, darüber denken Leute, glaube ich, nicht so wirklich nach. So, weil es ist irgendwie die Brand ist halt, das ist halt authentisch. So, sind halt einfach Leute mit Talent und die setzen sich dann durch und so. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel Scripting auch dabei, auch gerade bei dem, was dann in Interviews so passiert. Das sind ähnliche Vorgänge, wie man dann halt irgendwie beispielsweise gefragt wird mit so leading questions und Aussagen irgendwie, wo dann halt auch initiiert wird, dass Leute auf eine bestimmte Art und Weise halt agieren. So, und das fand ich tatsächlich dann, da habe ich dann tatsächlich auch, aus dem Grund habe ich dann nämlich auch The Voice den Job abgesagt, weil ich gesagt habe, ich kann das tatsächlich moralisch überhaupt nicht vertreten, was da passiert.
Ja.
Jetzt so, wenn wir darüber nachdenken, irgendwie was ist jetzt so, ich meine, klar, Popstars hat mich zum Musical gebracht, da wollte ich schon immer hin. Musical war dann irgendwie dann auch nicht so das, was ich wollte letztlich. Und bei The Voice danach gab es dann halt so einen Moment, weil ich wurde halt quasi, ich durfte mir meinen Song gar nicht aussuchen, sondern ich sollte halt einen Song singen, der halt vorgegeben war. Und dann wurde mir hinterher beim Ausscheiden gesagt, ich hätte den falschen Song gesungen.
Das ist dann auch so ein bisschen der Scripted.
Ja, ja, ich hätte den falschen Song dann quasi noch ausgesucht. Und dann habe ich dann halt gesagt, an diesem Tag, das wurde dann nicht ausgestrahlt, so, sondern es wurde dann anders zusammengeschnitten. Aber ich habe dann halt an diesem Tag halt gesagt, so, nee, also sorry, ich habe diesen Song nicht ausgesucht. Und ich fühle mich auch ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Und das hat für mich dann zu der Realisation geführt, auch nach der Zeit dann beim Musical, das war ja dann auch schon so, dass ich nicht mehr mit Material, was ich nicht selber ausgesucht habe oder das nicht meins ist, original auf der Bühne stehen möchte, sondern dass ich eigentlich nur noch das singen möchte, was ich auch als für mich gemacht empfinde. Mhm. Und ich habe dann in mein damaliges Songwriting/Tagebuch irgendwie mit ganz großen Buchstaben das Wort Diva geschrieben und ein Herz drum gemacht. Und darüber sprechen wir dann ja noch später,
genau.
Dass Diva ja tatsächlich auch ein Thema ist.
Genau. Das Wort ist mir tatsächlich öfter untergekommen in der Vorbereitung auf den Podcast heute.
Genau, jetzt könnte man noch über das Skispringen reden, aber ich glaube, wir würden uns darin auch noch verlieren, weil ich mich gerade gefragt habe, spannend, also aus Essen zum Skispringen ziehen, ich war ein sehr, sehr großer Skispringen-Fan, sehr lange, Sven Hannawald.
Wirklich?
Und so.
Ja. Ja, eben. Und eben als sie, guck hier, Vier-Schanzentournee, Quattro-Sieg von Sven Hannawald. Ja. Danach bin ich sofort nach Willingen gefahren, weil Willingen war nämlich von Essen gar nicht so weg, das war 2 Stunden im Sauerland. Und da hat es dann angefangen mit der Liebe.
Also vielleicht müssen wir da doch noch drüber reden. Bei mir ist gar nicht klar, dass das etwas ist, was man selber machen kann, sondern nur etwas, wo man anderen bei zuschaut. Also ich habe noch nie jemanden getroffen. Du bist die Erste in meinem Leben.
Nee, ich habe auch
zugeschaut.
Sie
ist selber schon mal...
Nee. Nein.
Nein.
Du bist Fan. Du bist als Fan und deshalb auch die Nähe nach Freiburg und Süddeutschland. Ja. Ich dachte, du bist selber gesprungen.
Um Himmels Willen, nein. Ich habe Höhenangst. Nein.
Ja. Ja, spannend, wo wir alles hinkommen. Aber jetzt müssen wir trotzdem irgendwie eine Überleitung zu deinem ersten Song schaffen. Vielleicht hören wir ihn einfach. Die Brücke wird, glaube ich, nicht so einfach. Aber du hast uns Fasia Jansen mitgebracht mit Verbrannte Erde in Deutschland.
Feuer, Vorsicht, Mannig, Feuer. Ein Atomminengürtel wird geplant. Geht auf die Straße und schreit alle Feuer, Feuer, unsere Erde wird verbrannt. Geht auf die Straße und schreit alle Feuer, Feuer, unsere Erde wird verbrannt. Pfarrer, lass die Glocke läuten, denn wir brennen alles sonst zu Staub. Fort mit den großen Generälen, sie sind für den Schrei der Menschen taub. Fort mit den großen Generälen, sie sind für den Schrei der Menschen taub.
Malonda, warum hast du uns den Song mitgebracht? Was war die Idee dahinter?
Naja, also meine, ich glaube, so meine Idee ist so ein bisschen, dass ich heute über Musik sprechen möchte, die mich vielleicht inspiriert auch, aber wo ich auch so Verbindungen in meine eigene Biografie natürlich sehe. Also ich habe halt schwarze in Deutschland lebende KünstlerInnen halt auch gewählt. Bei Fasia Jansen finde ich das ganz interessant, weil ich die tatsächlich gar nicht kannte, obwohl sie ja so im Ruhrpott und auch gerade im ArbeiterInnen-Kontext ja eigentlich eine recht große Rolle gespielt hat. Aber halt dann auch in den Annalen der Geschichte irgendwie dann auch so verschwunden ist. Erstmal finde ich es natürlich toll, dass sie als Kind ein großer Josephine Baker-Fan war. So, sie wollte genau wie Josephine Baker auch Tänzerin werden. So, damit kann ich relaten, weil eine große Josephine Baker hängt an meiner Wand. Sie ist in Hamburg geboren, 1929. In Hamburg habe ich auch schon gelebt.
Um König der Löwen zu singen.
Ja, und sie war halt eine politische Liedermacherin. Das wird mir wird auch oft politische Musik unterstellt. Ich würde nicht sagen, dass das in der gleichen Form wie bei Fasia Jansen jetzt der Fall ist. Wobei ich durchaus irgendwie auch den einen oder anderen politischen Song schon gemacht habe, aber nicht auf diese Form, die so explizit ist. Was ich bei Fasia Jansen halt ganz interessant finde, ist halt, dass sie Naja, sie war halt die Tochter eines sehr reichen schwarzen Mannes, nämlich dem liberianischen Generalkonsul Mumulu Masakoi und einem weißen Zimmermädchen. Ich glaube, war sie Zimmermädchen oder war sie Kinderfrau? Das weiß ich tatsächlich gerade nicht.
Zimmermädchen habe ich auch gelesen. Ja,
ja, es gibt da unterschiedliche Versionen von. Sie war dann halt, der Vater war ja dann recht schnell nicht mehr im Bilde. Ich glaube, Mulu Masakoi hat auch irgendwie recht viele Kinder gemacht. Von denen Fasi aber, glaube ich, nur eine Schwester hier kennengelernt hat, auch kurz nach der Geburt.
Und sie war auch ein relativ spätes Kind von ihm.
Ja. Er war schon recht alt. Also er war ja auch gleichzeitig auch der Großvater schon von Hans-Jürgen Masakoi, glaube ich. Er hatte dann auch schon erwachsene Kinder. Fasia war halt mit 11 Jahren, sie lebte halt in diesem, natürlich auch rassistischen Hamburg. Mhm. Ne? Da muss man vielleicht einfach noch ein bisschen zurückgehen. Natürlich gab es rassistische Stereotype schon aus der Kolonialgeschichte Deutschlands. Mhm. Das wurde dann aber auch nochmal verschärft, als dann Deutschland halt damals von französischen Truppen halt besetzt wurde im Rheinland. Ja. Und da wurde ja auch viel von der schwarzen Schmach auch gesprochen. Und die Kinder, die aus Verbindungen mit deutschen Frauen halt hervorgingen, von schwarzen Besatzungssoldaten, waren dann halt eben diese sogenannten Rheinland-Bastarde. Ja. Mhm. Und da gab es viel rhetorisches da gab es viele Bilder einfach, die existierten und die sich auch sehr hartnäckig auch in die NS-Zeit hineingehalten haben. Und das hat damals schon bei den Rheinland-Bastarden zu Sterilisationen geführt. Und diese Sterilisationen wurden ja auch in der NS-Zeit dann nochmal in einem Sonderprogramm halt auch durchgeführt. Und man geht so ein bisschen davon aus, als Fasia mit 11 Jahren da ins Gesundheitsamt halt einbestellt wurde und dann eine Impfung verabreicht bekam, von der aber keiner wusste, was ist diese Impfung jetzt so genau, aus der aber ein Herzleiden hervorging, dass sie möglicherweise auch eines dieser Sterilisationsopfer gewesen ist.
Mhm. Ich habe gerade geguckt, sie ist 1929 geboren, also das war dann schon im Dritten Reich, 1940, da war sie 11.
Genau, genau. Ja. Genau, und sie ist dann nämlich auch gab es dann halt dieses Programm, wo dann halt halt eben die Mädchen zu deutschen Familien halt sollten, aber es war dann halt auch irgendwie klar, also so ein schwarzes Mädchen kann man natürlich einer arischen Familie nicht zumuten. Und deswegen ist sie dann halt in eine Munitionsfabrik in Düneburg halt bekommen, die halt unter anderem auch 9-Gamma halt beliefert hat. Da hat sie dann aber eben, weil sie halt ihr Gesundheitszustand auch nicht so gut war, wurde sie dann einer Küchenbaracke zugewiesen 1944, wo sie halt dann halt für die Arbeiter im KZ 9-Gamma halt kochen und Essen austragen musste. Und 1945 ist sie dann halt bewusstlos zusammengebrochen und da war dann halt auch eben allen klar, okay, sie hat halt wirklich Herzprobleme. Mhm. Ich glaube, die Eltern haben irgendwie dann auch später erwirkt, Kompensation halt zu bekommen, halt als Betroffene des NS-Komplexes. Das war aber in der Form nicht direkt nachzuweisen und deswegen ist das dann halt gescheitert. So. Und diese Phase ja, was ganz interessant ist, ihr weißer Vater, der war Kommunist und Internationalist und hat sie da sehr selbstverständlich halt auch großgezogen und auch geschützt. Und insofern ist sie immer schon in so einem sehr kommunistischen Umfeld halt groß geworden. Und auch wenn sie jetzt nie Mitglied einer Partei gewesen ist, soweit ich das weiß, hat sie dann schon auch recht früh dann, als es diese antikommunistischen Ausformung in Deutschland gab, hat sie dann halt auch viel an Protesten teilgenommen. Und sie ist dann in den 60ern halt dann auch gegen Remilitarisierung auf die Straße gegangen. Und das ist halt auch dann der Moment bei den Ostmärschen nämlich, das ist dann der Moment, wo Fasia Jansen dann halt eben als Liedermacherin dann halt in Erscheinung tritt, weil sie nämlich, sie hatte dann irgendwie in den, hatte dann halt ihre Freundin kennengelernt. Wisst ja, wie Historiker immer sagen, eine gute Freundin, mit der sie zufällig zusammengelebt hat. Okay. Also ihre Partnerin hat sie dann halt eben kennengelernt und ist dann für sie dann halt nämlich dann in den Ruhrpott, da komme ich her, nach Oberhausen gezogen und hat halt dort halt eben, wurden halt diese Bücher, diese Liederbücher veröffentlicht für die Ostmarsch-Proteste. Lieder gegen die Bombe hießen die. Mhm. Und da waren Fasia Jansens Lieder dann nämlich drin. Okay. Und das ist natürlich, und da ging es dann auch tatsächlich, also sie hat dann auch bei dann die Ostmärsche, die Themen haben sich ja da auch erweitert. Ne? Dann gab es halt Vietnamkrieg und Atombewaffnung, also so ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen waren dann halt auch Teil dieser ja, linken Bewegung. Mhm. Und Fasia hat dann tatsächlich auch mit Joan Baez zusammengesungen, sogar mal.
Wow.
Das ist auch krass, okay. Ne? Joan Baez irgendwie. Ich habe mal einen Song von Joan Baez auf der Bühne gesungen, Love is Just a Four-Letter Word, in einer Varieté-Show über Woodstock.
Ja. Aber du hast auch Fasia Jansen Lieder gesungen, ne?
Ich habe auch Fasia Jansen Lieder gesungen. Und zwar, ich habe tatsächlich, es gab eine Ausstellung, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber ich fand das ganz spannend, da tatsächlich irgendwie ein bisschen über Fasia Jansens Biografie zu lesen. Ich habe da aus dem Buch von Natasha A. Kelly gelesen. Und dazwischen halt Lieder performt und das mit dem Publikum Texte beigebracht und mit den Leuten zusammen gesungen. Das war ziemlich cool.
Und du hast sie ja auch mitgebracht, weil sie für dich so ein bisschen als Sinnbild gilt für, also habe ich das zumindest verstanden, kannst du mal sagen, dass du sie auch deswegen mitbringst, weil sie so auch ein Sinnbild dafür ist, wie alt schwarze Geschichte in Deutschland sozusagen schon ist, ne? Also wie früh es sozusagen die Anwesenheit von schwarzen Menschen in Deutschland gibt und wie die, ja, sozusagen verknickt sind mit deutscher Geschichte auch.
Ja, also ich meine jetzt so die, wenn man sich jetzt die Geschichte der Familie Diek anguckt, die ja auch schon hunderte von Jahren zurückgeht, oder also ich meine, Natasha Ekellys Buch ist da tatsächlich schwarz-deutsch-weiblich, ist ganz gut aufschlussreich, also da geht es bis 400 Jahre zurück, glaube ich. Mhm. Auch die Geschichte von Mahbuba zum Beispiel, dem versklavten Mädchen, die damals da bei irgendeinem Graf oder so, die ist auch hier in Deutschland begraben. So. Mhm. Das ist eine ganz furchtbare und triggernde Geschichte, wie ich finde, aber die ist da zum Beispiel auch drin. Und da werden halt viele, viele Geschichten von so schwarzen deutschen Frauen halt eben erzählt. Und was ich bei Fasia ganz interessant fand, ist halt, dass sie in so einer, ihr politischer Aktivismus ist halt eigentlich total präsent. Ja, also auch so, dass sie die ganzen Werksstreiks zum Beispiel halt begleitet hat. Also als die Frauenstreiks von den Werkstoren von jetzt Thyssen und Krupp und Hirsch und so, die ja damals eh auch so als verpönt galten irgendwie. Fasia ist im Bus zu diesen Streiks, hat sie tatsächlich Lieder geschrieben, die extra für diese Proteste halt gemacht waren und da halt auch unterstützt. Und ihr Aktivismus war halt sehr, sehr klar links, sehr, sehr klar feministisch, sehr, sehr klar antifaschistisch halt eben auch. Und ich finde, dem wird halt überhaupt nicht so oft Rechnung getragen irgendwie innerhalb der Geschichtserzählung auch einer linken Bewegung in Deutschland, wie wichtig Fasia Jansen da eigentlich gewesen ist. Und dann gleichzeitig sind aber so die biografischen Punkte ist dann halt irgendwo zwischen Schwarze Schmach, Rheinland-Bastarde und dann irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, dann geht der Diskurs wieder von vorne los, den Brown Babies dann halt eben, die dann halt die Kinder von US-amerikanischen Besatzungssoldaten halt waren. Und es ist im Prinzip aber auch ein Wiederaufleben desselben Diskurses, den es halt auch schon vorher in Deutschland gab, also der ja auch schon in der Reichstagsdebatte 1912, 13 auch auftaucht, wo es halt eben darum geht, irgendwie, ob es nicht mal Gesetze irgendwie dagegen geben soll, dass halt weiße Menschen mit schwarzen Menschen zusammen halt Kinder kriegen, weil das in den deutschen Kolonien nämlich die ganze Zeit halt Thema war. Mhm. Und Fazia Jansen ist halt eben so ein Kind aus halt verschiedenen, unterschiedlich rassifizierten Familienzusammenhängen, würde man dann wohl sagen, mit einem weißen und einem schwarzen Elternteil. Und dieses Stigma, was halt innerhalb der deutschen Gesellschaft halt so sehr langanhaltend ist, ja, genau dieser Art von Verbindung, das betrifft halt die Kinder aus diesen Verbindungen sehr, sehr stark. So.
Ja.
Und das wird an Fazias Leben halt deutlich und fand ich tatsächlich spannend, weil ich finde, dass dieser Diskurs halt immer sehr, dass dieser Diskurs halt nicht so richtig geführt wird.
Was mich sehr fasziniert hat, ich kannte sie vorher nicht, also ich habe jetzt wirklich durch dich bin ich erst darauf aufmerksam geworden und habe aber großen Spaß dabei gefunden und konnte gar nicht mehr aufhören, über sie zu recherchieren, also zu gucken, wer ist das eigentlich, weil sie so viele Identifikationsmöglichkeiten bietet, wie du ja auch schon gesagt hast, allein durch ihre Lebensstationen, in den Protesten, in denen sie aktiv war. Da fängt man an, Videos von ihr zu gucken und sieht, was sie einfach für eine Energie ausstrahlt, was sie für eine fröhliche, also kämpferische Person dabei ist. Aber man möchte eigentlich sofort irgendwie dabei sein. Also man wird so reingezogen von ihr. Und ich finde auch das Erinnern. Also es gibt irgendwie, weiß nicht, ob es das schon lange gibt, aber es gibt so Anfänge von so einer Erinnerungskultur oder so einer Erinnerung an sie, die tatsächlich stattfindet. Es gibt irgendwie eine Fazia Jansen Gesamtschule und es gibt so eine Fasiathek in Hamburg. Das ist so ein Lernort zur Geschichtsschreibung aus afrikanischer Perspektive, den ich mir unbedingt mal angucken will. Und ich finde allein diesen Begriff Fasiathek so nett. Also dieses, sowas Umarmendes, Freundliches finde ich irgendwie, fand ich schön.
Ja, das ist tatsächlich, also ich meine, beeindruckend muss sie ja gewesen sein, weil 1981 hat sie Angela Davis tatsächlich getroffen und auch da hat sich halt eben eine politische Beziehung und Freundschaft halt auch entwickelt. So, und das ist dann halt schon irgendwie schade, wenn sie so aus der Geschichtsschreibung verschwinden würde.
So. Ja.
Und das ist ja gleichzeitig was ich auch gerade nochmal fragen wollte, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich bin in Ost-Berlin eingeschult worden und habe halt so dieses deutsche Schulsystem und das deutsche Wissenschaftssystem durchlaufen. Und wenn man so einfach so quasi nur mitmacht, dann ist dieses Wissen, wenn diese Geschichten über Fazia Jansen zum Beispiel, aber auch viele andere Geschichten, ne, wenn wir jetzt über Hamburg reden, reden wir ja auch über die Stadt des Kolonialismus zum Beispiel, über die Speicherstadt und so. Und diese Geschichten werden so wenig miterzählt. Also deswegen, weil du jetzt meintest, Malonda, dass, ne, dass es immer wieder so diese Diskurse immer wieder neu aufkommen. Aber es ist ja irgendwie auch klar, dass sie neu aufkommen, weil das Wissen über die alten Diskurse gar nicht, dieses Wissen sozusagen nicht weitererzählt wird. Zumindest, also ne, es wird weitererzählt, aber nicht in den staatlichen Strukturen weitererzählt, in den Bildungseinrichtungen, die wir irgendwie so alle in Deutschland durchlaufen.
Ja, also da ist auf jeden Fall ein Impetus, der halt irgendwie immer wieder dazu führt, dass wir schwarzen Deutschen aus unserer eigenen Geschichte herausgeschrieben werden. Es ist ja nicht so, als wären wir nicht Teil der deutschen Geschichte, aber es darf halt wirklich nicht so sein. Vielleicht hat das auch in dieser Debatte 1912, 13 gab es auch diesen Satz irgendwie, wir sind Deutsche, wir sind weiß und wir wollen weiß bleiben. Mhm. Also Rasse und Nation werden da ja sehr intrinsisch miteinander schon verbunden. Ja? Und halt auch auf einer Ebene, die dann halt über die NS-Zeit halt hinaus auch trägt und immer weiter irgendwie dann auch so dazu führt, dass Leute halt verwirrt sind, wenn sie mit der Vorstellung konfrontiert sind, dass ich in Deutschland geboren sein könnte. Weil ich sehe ja nicht so aus. So. Und das ist ja ein interessantes Ding. Also das würde mir jetzt auch in anderen europäischen Ländern nicht unbedingt passieren, dass Leute sagen, ich sehe nicht so aus, als wäre ich dort geboren. Mhm. So, das ist einfach sehr seltsam. Also diese Verknüpfung scheint hier auch sehr stark zu sein. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Frage danach, wessen Wissen und wessen Geschichten sind eigentlich wertig und welche nicht. Ne? Also ich meine, die schwarze deutsche Geschichte ist halt eben dann auch schon eben auch eine Geschichte von Wissensproduktion, von Widerstand und halt eben auch von Wissenschaftlichkeit. Ja, denken wir an Anton Wilhelm Amos so. Mhm. Ja, also irgendwie, es wird viel über Kant geredet und dann aber recht wenig über Anton Wilhelm Amos. Der in einem Aufklärungskontext dann natürlich auch eine Rolle spielen sollte, ist dann aber einfach nicht so. Mhm. Und da ist dann halt eben auch in der im Bereich dessen, was wir halt als Wissenschaftlichkeit und Wissensproduktion halt eben bezeichnen, irgendwie sind ja diese rassistischen Strukturen auch schon sehr tief verwurzelt. Hm.
Ich würde mal, wenn es okay ist, den Schritt zum nächsten Song machen, weil ich eigentlich finde, dass die Brücke gerade ein bisschen da ist. Und zwar Fasia Jansen, und du hattest es jetzt auch gesagt, ne, dass bei deiner Musik immer das politisch so mit rein interpretiert wird. Und bei Fasia Jansen ist es ja offensichtlich, ne, wir sprechen über politische Musik, über Folkmusik. Ist ja auch dieses Lied ist ja auch auf dem Album Folklieder dann veröffentlicht worden, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann ist der nächste Song, den du mitgebracht hast. Wir gehen ja so ein bisschen chronologisch vor. Wir sind jetzt irgendwie Mitte, Ende der 80er Jahre. Und ist Milli Vanilli mit
Blame It On The Rain. Gab es einen Moment, in dem viele Leute über Milli Vanilli gesprochen haben, zum ersten Mal wieder, seit langer Zeit. Milli Vanilli hat mich sehr als Kind so, also das ist ja, ich bin ja ein Kind der 80er tatsächlich, bin 83 geboren und für mich waren Milli Vanilli total wichtig. So, es ist total klar, zwei schwarze Jungs mit Braids oder damals haben wir noch Rasterzöpfe gesagt, although that's not true. Braids, liebe Leute, die Geflochtenen sind Braids, nicht Rastas. Okay. Diese Boys, die waren halt einfach eine Form von Repräsentation, die ich jetzt als Kind in Deutschland schon irgendwie auch gebraucht habe. Ja. Und deswegen habe ich sie zum einen mitgebracht, zum anderen aber auch, weil ich immer so ein bisschen, ich bin echt empört darüber, wie wenig, und jetzt ist er ja kürzlich verstorben und selbst da nicht, ne, über die rassistische Praxis von Frank Farian gesprochen wird.
Aha, das ist, ja. Also, die sind Gründer des Archivs der Jugendkulturen?
Nein.
Nee. Wo bin ich jetzt falsch abgewandt? Dann kenne ich den nicht, habe ich eine Bildungslücke.
Daniel, sag mal bitte, wer Frank Farian ist.
Frank Farian ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland und hat Bonnie M. und eben auch Milli Vanilli produziert.
Ja, ja.
Und bei Milli Vanilli ja auch, oder nee, bei Bonnie M., bei einem von, oder bei beiden, teilweise auch selbst gesungen und dann gab es teilweise Playbacks.
Bei Bonnie M. Okay. Hat er selber gesungen, tatsächlich. Genau. Bei Milli Vanilli hat das nicht gemacht, da hat er andere schwarze Musiker dafür benutzt, um sie singen zu lassen und schlecht dafür zu bezahlen. Mhm. So, und Frank Farians gesamte Karriere ist im Prinzip auch eben auf der Ausbeutung schwarzer Menschen gebaut. Mhm. So, und er hat sie dafür halt auch über die Klinge springen lassen, jedes Mal, wenn er erwischt wurde, nämlich. So. Mhm. Und das ist tatsächlich, er hat damit halt Millionen gemacht. Schon bei dem Frontsänger von Bonnie M., der hat dann den ganzen Ärger bekommen. Und bei Milli Vanilli wissen wir ja auch, also ich meine, das ist ja ein riesen Fall from Grace. Mhm. So. Und da ist natürlich auch, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie sie sich auch im Angesicht dessen halt verhalten haben. Also da gibt es ja Zitate von Robert Pilatus, der auch sagt, wir sind größer als Elvis, dass das irgendwann schlecht auf ihn zurückfallen könnte. Das war vielleicht dann auch schon so angelegt. Aber man muss es natürlich sagen, dass in dem Backlash, den sie da erfahren haben, da war sehr, sehr viel Rassismus tatsächlich drin. So. Also es gab nicht die Notwendigkeit, die Platten von denen zu verbrennen, wie sehr viele weiße Familien das dann getan haben.
Wann war das, als Milli Vanilli irgendwie hochgegangen sind sozusagen? Also ich kann mich sehr gut dran erinnern und ich war da ja, wir sind gleich alt, Madonna, ich war da eben auch jung zu der Zeit und ich es gab diesen krassen Hass irgendwie gegen diese, letztendlich einfach nur, weil sie halt nicht selbst gesungen haben. Aber das, also,
ja, ja. So. Also es war halt eben nicht nur, weil sie nicht selbst gesungen haben, sondern es war halt eben auch, weil sie schwarz waren.
Ja.
So. Also das ist halt tatsächlich der Teil der Geschichte, der immer nicht so richtig erzählt wird. Mhm. Es gab natürlich, also ich meine auch Hate gab es auch aus der schwarzen afroamerikanischen Community. Das ist dann auch noch Teil davon, aber natürlich, weil sie sich halt eben dann auch in dieses, na, also das erstmal fanden Leute das eh schon immer komisch. Was machen diese Deutschen da jetzt plötzlich? Warum sind die jetzt hier überall? Sie sind ja damals durch die USA getourt und Leute haben schon immer gedacht, Dann eben auf dieser Tour in den USA kam es ja dann dazu, dass das Playback-Band plötzlich anfing zu springen. So, und alle waren so, okay, what's going on there? Und dann haben sie aber noch einen Grammy gewonnen. Und Leute waren so, why are you taking up space? Why are you accepting a Grammy? Wo wir alle denken, irgendwas ist hier total nicht in Ordnung. Mhm. Und dann hat ja Frank Farian hat das Ganze dann letztlich ja von sich aus auffliegen lassen. Mhm. Und dann gleich halt eben auch sein neues Projekt mit den echten schwarzen Sängern von Milli Vanilli gelauncht. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, dass alle echten schwarzen Sänger dabei waren. Ich glaube nämlich nicht. Mhm. Ich glaube, da war auch was. In dem Projekt hat er dann eben auch schon wieder dasselbe gemacht. So, das war halt so sein Ding. So, he took the easy way out. Tatsächlich hat sich die ganze Musikindustrie drumherum, die alle waschen ihre Hände in Unschuld und sagen, wir wussten alle von nichts, aber de facto wird es wohl so gewesen sein, dass sehr, sehr viele Leute Bescheid gewusst haben und keiner hat irgendwas gesagt. So. Vielleicht nicht von Anfang an, aber dann irgendwie doch spätestens nach diesem ganzen Playback-Fiasko, glaube ich, da wird's dann schon, werden dann schon Leute auch von den Labels Bescheid gewusst haben. Mhm. Zumal ja auch irgendwie so bestimmte Namensnennungen und so weiter und so fort, das hat ja schon auch so, ne? Für Augenbrau oder Nichtnennung von Namen hat dann auch schon für Eyebrow-Raising gesorgt. Ne? Und für mich ist das wichtig, ich habe da irgendwie vor 2 Jahren eine Doku gesehen und da wird das mit dem Rassismus gut erzählt. Was mir gefehlt hat, ist tatsächlich, dass mit Robert Pilatus da drin ein schwarzes deutsches Schicksal auftaucht, was gar nicht so ungewöhnlich ist. Ja, also er ist halt, was ja sehr viel passiert ist, dass schon bei den Rheinland-Bastarden geht das schon los und dann bei den Brown Babies ist das dann halt wirklich eine große gängige Praxis, dass die diese Kinder halt oftmals dann in Heime gesteckt wurden. Mhm. So, ja, und dann nämlich nicht bei ihren Müttern aufgewachsen sind. Und obwohl Robert Pilatus, der ist 1964 geboren, also auch nach dieser Zeit, ne, war halt aber der Sohn einer deutschen Striptease-Tänzerin und eines US-amerikanischen Besatzungssoldaten, also nicht Besatzungssoldaten, US-amerikanischen GI halt, ne, der da in München stationiert war. Und der wurde dann halt eben auch in ein Heim gegeben. So, in diesem Heim war er, bis er 3 war. Und seine Schwester, mit der er zusammen adoptiert wurde, also nicht seine leibliche Schwester, sondern seine Adoptivschwester halt, sie sagt dann halt auch, die kannten sich halt dann auch schon im Heim. Und sie sagt dann halt eben, dass er halt oft auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn halt Leute da waren, um Kinder auszusuchen zur Adoption, dass er aus der Kloschüssel trank, beispielsweise.
Oh.
So. Das ist, wenn ich mir sein Leben angucke, auch so dieses Geltungsbedürfnis, was er hatte, dann sehe ich halt einen sehr traumatisierten schwarzen deutschen Mann. Und es bricht mir tatsächlich das Herz, weil dieses Leben hat ja dann auch nicht sehr lange gedauert, tatsächlich. Mhm. Also nach Milli Vanilli kam dann halt auch der totale Absturz und dann kam er dann alkoholkrank und hatte halt dann auch die Verbindungen, die er dann hatte, also die waren dann halt auch nicht nachhaltig genug. Ich glaube, er hat sich dann auch mit Fab zerstritten irgendwie für eine Weile, weil dann halt eben auch klar war, aufgrund der Alkoholkrankheit hat er auch viel Aggression entwickelt natürlich und war dann halt auch einfach, Leute um ihn herum konnten dann auch nicht damit umgehen. Und Alkohol, Drogen und so weiter haben dann sehr früh zu seinem Tod tatsächlich geführt. Mhm. Also er war dann noch in der Entzugsklinik und nachdem er entlassen worden war, ist er dann tot aufgefunden worden. Und ich finde halt irgendwie, für mich wurde da noch nicht oft genug drüber geredet, wie tragisch und vorhersehbar vieles davon war, weil er halt eben in diese Biografie dann auch noch an die falsche Person geraten ist, die es ja dann nicht mal geschafft hat, zu seiner Beerdigung zu gehen. Frank Farian ist einfach nicht gegangen.
Mhm. So.
Sondern ihn dann halt eben auch nur ausgenutzt hat, because he had a pretty face. So. Mhm. Und er war so ein guter Tänzer. Und was hätte er denn sonst machen sollen? Seine Assistentin hat mal gesagt, naja, sie hätten ja auch, also die Geschichte wird halt unterschiedlich erzählt. Also es war wohl so, dass sie quasi gezwungen wurden, entweder ihr singt halt Playback oder ihr müsst uns das ganze Geld zurückzahlen, was wir euch als Vorschuss und dann Lebenshaltungskosten halt gegeben haben. So fing das halt an und dann irgendwann haben sie sich dann wohl auch so reingesteigert, als der ganze Fame war, so als wäre es so, als würden sie wirklich singen. Und das ist bei diesem Blame It on the Rain Song sehr spannend, weil die Performance in dem Video ist so intens, gerade von Rob, ist so intens in diesem Song, von Diane Warren geschrieben, die ja auch so Grammy-winning Songwriter irgendwie, ist nochmal ein bisschen anders als jetzt so Girl, You Know It's True oder Girl, I'm Gonna Miss You, sondern ist halt richtig so ein Song, der halt auch so auf dem amerikanischen Markt halt funktioniert. Mhm. Und das ist wirklich, die Performance ist halt so, da glaubt jemand wirklich, dass er das gerade singt. So. Und geht auf die Knie und im Regen und dies, das und so weiter. So. Also, und das ist wirklich, da gibt es einen bestimmten Kipppunkt, wo sie halt wirklich, glaube ich, auch gedacht haben, dass sie unbesiegbar sind. Aber am Anfang war es halt wirklich sehr, sehr klar Exploitation. Und das war es später dann auch. So. Vor allem, als dann halt es darum ging, irgendwie, wer soll denn quasi the blame, so, wer soll die Schuld hier auf sich laden? Und da war sehr, sehr klar, da hat sich Frank Farian zusammen mit einer gesamten Industrie dafür entschieden, das müssen diese zwei schwarzen Jungs jetzt ausbaden. Mhm. Wir haben damit alle nichts zu tun, sorry. Na,
Industrie und eigentlich auch die gesamte Gesellschaft, ne? Also, weil ich kann mich erinnern, dass ein bisschen diskutiert wurde, dass halt Farian ja auch ein Problem ist dabei. Aber es war doch eine sehr kleine Diskussion. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da sozusagen Frank Farian der große Betrüger sozusagen war, sondern
also unglaublich ja. Eigentlich, nachdem das ja schon das zweite Mal ist, dass er so auffliegt. Aber damals war es halt eben auch die Schuld von, ich weiß gar nicht, wie ist der Sänger von Boney M., Bobby? Ja, Bobby Farrell. Bobby Farrell war der Sänger ja von Boney M., der Nicht-Sänger. Und da waren die Vocals ja von Frank Farian selber und Bobby Farrell hat damals auch die Schuld bekommen. So. Und es hieß, er hätte sich da irgendwie unrechtmäßig bereichert, was ja auch eben bei Milli Vanilli halt auch der Fall ist, wo ich mir dann halt so denke, aha, okay, also wenn schwarze Menschen Erfolg haben, dann bereichern sie sich unrechtmäßig. Das steckt da ja auch drin.
Also das ist eigentlich, ich hatte es ja angekündigt mit einem Song, in dem eigentlich nicht so viel Gesellschaft und Politik steckt. Und eigentlich, aber wenn man jetzt so ein bisschen sich die Biografie anguckt und die Geschichte der Band anguckt und nachdem, was du auch nochmal erzählt hattest über Rob Pilatus, dann ist es eigentlich eine Geschichte von vom kindlichen Trauma, von Identitätssuche, dann von Ausbeutung und auch am Ende von fallen gelassen werden und keine Unterstützung zu haben. Also keine von Nicht-Solidarität letztendlich. Ne? Also wohl keiner gesellschaftlichen Solidarität, aber dann ja anscheinend auch kein Unterstützernetzwerk, was ihn da aufgefangen hat.
Im Gegenteil, also wirklich ja auch eine komplette Schuldverschiebung natürlich weg von diesem weißen Mann zu irgendwie, dann natürlich sind die schwarzen Männer am Ende selber schuld.
Ja.
Und ich meine, das trägt sich ja natürlich auch weiter. Jedes Mal, wenn ein schwarzer Mann von der Polizei erschossen wird, ist er ja auch selber schuld. Ne? Das kennen wir ja. Das ist ja auch deutscher Diskurs.
Ja. Und das betrifft nicht nur schwarze Männer, sondern, glaube ich, auch schwarze Frauen.
Sogar noch mehr, weil sie von Sexismus auch noch betroffen sind. Ja. Oder wie man halt eben sagt, in der Verschränkung nennt man das Misogynoir. Das ist so ein Internet-Term. Im Internet ist dieser Begriff entstanden, aber ist mittlerweile auch verwissenschaftlicht.
Kannst du den nochmal sagen?
Also in dem schon Noir, wie schwarz, ne?
Misogynoir. Also Misogynie und Noir werden halt so ein Portmanteau, sagt man. Ne? Portmanteau werden so.
Ja. Und ich kann da gar nichts bestätigen, weil ich eben ganz viel darüber nicht weiß. Also ich habe jetzt gerade ganz lange zugehört, wie du diese Milli Vanilli-Geschichte erzählt hast. Und ist bei mir bislang sozusagen in dieser Erzählung noch nicht angekommen. Ich kenne auch diese Doku nicht. Wir werden die unbedingt mal verlinken. Die scheint mir interessant zu sein. Dieser Teil der Geschichte ist vielleicht in seiner Tiefe auch bislang nicht genug erzählt oder kriegt nicht genug Aufmerksamkeit. Also ich kenne solche Geschichten eher als quasi unterhaltsames Boulevardthema. Und das ist, glaube ich, bei der nächsten Band ähnlich, die du mitgebracht hast, Tic-Tac-Toe, mit Warum, wo es auch sehr viel boulevardeske Berichterstattung gab. Aber dahinter, glaube ich, eine Geschichte, die du uns vielleicht gleich erzählst, die nochmal deutlich mehr Tiefe hat und deutlich interessanter und auch erzählenswerter ist. Aber wir hören erstmal Tic-Tac-Toe und Warum.
Wir kannten uns seit Jahren, sind zusammen abgefahren, uns gehörte die Welt und dafür brauchten wir kein Geld. Wir haben uns einfach treiben lassen, wir wollten nichts verpassen, wir wollten nicht so werden wie die Leute, die wir hassen. Nur ein Blick von dir und ich wusste genau, was du denkst, was du fühlst, dieses große Vertrauen unter Frauen. Mich umgehauen. Es war völlig klar, ich konnte immer auf dich bauen. Keine Party ohne uns, immer mitten rein, da zu sein, wo das Leben tobt, ohne jedes Verbot. Sie war geil, diese Zeit, wir waren zu allem bereit. Und wenn ich heute daran denke und es tief in mir schreit, tut es mir leid, dass ich nicht härter zu dir war, denn ich ahnte die Gefahr. Sie war da, sie war nah, sie war kaum zu übersehen, doch ich wollte nicht verstehen. Der Wind hat sich gedreht, es ist zu spät. Und warum? Sie waren müde, sie waren
waren schwer. Du hattest nicht mehr viel zu geben, denn in deinem neuen Leben hattest du dich voll und ganz an eine fremde Macht ergeben. Geld, 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 nur für Geld hast du dich gequält, um es zu bekommen, wie gewonnen, so zerronnen. Dafür gingst du auf den Strich, aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum, und warum, und
warum? Warum,
warum? Naja, Tic-Tac-Toe sind ja so Ruhrpott-Mädchen. Ja, mhm. Und so ein Ruhrpott-Mädchen wie ich hat natürlich erstmal, als ich finde, die Scheiße kam und halt auch eben diese Ruhrpott-Romantik, die ja eh so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, die 90er waren ein bisschen mehr voll davon, noch irgendwie so irgendwie mit Manta Manta und voll normal und irgendwie so Schrottplatz und Camping-Romantik mit die Flodders und sowas. Das war halt irgendwie schon, das fühlte sich alles schon wie zu Hause an. So ein bisschen trashig, ein bisschen rough, auch so around the edges irgendwie. Und das war so, das ist so ein 90er-Gefühl. Und da gibt's dann halt eben diese drei schwarzen Mädchen, die halt Tic-Tac-Toe heißen als Band und halt, ich finde die Scheiße, einfach mal so rausschreien. Und ich weiß für mich selber, dass der Diskurs von Anfang an halt irgendwie schon war, ja, aber die sind doch eine zusammengestellte Band. Und ich weiß aber auch, dass mir persönlich das total egal war. So, ja. Weil ich war einfach nur, die haben einen Song gemacht, der hieß Ruhrpott Ends. So, das war mit so, in so einem, im Zuge eines Beefs irgendwie mit Moses Pelham, glaube ich sogar. Irgendwie die Schwarzen, wir sind die Schwarzen, hör mal auf zu lästern, wir sind die schwarzen Schwestern, glaube ich, war so ein bisschen auch die, war auch so die Hook. Ne? Und ich meine, das war jetzt keine Battle-Rapperin, ist halt auch klar. Die hatten anderen, so der Style war halt eigentlich irgendwie eher so freche Texte und das wird halt ein bisschen ba. Aber die Texte waren geil. So. Ja. Ne? Und da war viel auch schon Gesellschaftskritik drin. Irgendwie, es ging um Valerie Schönian macht das in ihrem Artikel, macht sie das so auch so, so schön auf. Sie hat hier einen sehr tollen Artikel tatsächlich gemacht für die Zeit. Und da hat sie halt, hat sie mit der Claudia Wolfram, die halt die Managerin der Band war und die auch entdeckt hatte, sprechen wir gleich noch drüber, und halt eben Marlene Tackenberg, also Jazzy, halt gesprochen. Und da war halt alles Mögliche drin. Es ging um Verhütung, es ging um Tone Policing, es ging um Drogenprobleme, es ging um, also so, das war so ein ganzes popfeministisches, ach, Periode, genau, Always Ultra, ich fühle mich Always Ultra, stimmt.
Ja, und halt feministisches Empowerment, ne?
Auch ja, ja, also das war halt wirklich so, der Popfeminismus der 90er ist halt da drin so, ist halt da drin so eingegossen. Ja. Und das ist für mich spannend, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, stehe ich dem ganzen Konzept irgendwie, eine weiße Frau sucht sich halt drei schwarze Frauen, um irgendwie eine Message zu verbreiten, irgendwie so als Ding stehe ich irgendwie sehr kritisch gegenüber. Gleichzeitig in diesem Interview denke ich mir, man merkt halt schon auch, da war eine sehr große Liebe tatsächlich zwischen diesen Leuten. Und das kann ich dann auch irgendwie nicht so ganz eindimensional betrachten. Wobei ich mich natürlich schon frage, wie viel Geld sie so daran verdient hat. Aber weil sie ja auch so auf Platz 2 und 3 der erfolgreichsten Alben aller Zeiten in Deutschland. Ja, eine
befreundete. Also auf dem deutschen Musikwart, auf dem deutschen Musikmarkt die erfolgreichsten Alben.
Also das ist schon, ne, da, also die haben sich schon sehr, sehr gut verkauft. Ja. So. Und es ist halt, wie gesagt, die wurden halt von dieser Claudia Wolfram halt quasi entdeckt, beziehungsweise hat sie das halt entworfen und hat dann halt Lee damals angesprochen, kannte sie aus der Heimat, aus dem Club. Halt, Lee hat dann halt Ricky halt angesprochen, die noch ein bisschen jünger war, die war die jüngste von der Band. Und dann auf der Tanzfläche in Dortmund haben sie dann halt Jazzy entdeckt. Und erzählen das dann halt auch so am Anfang, das hat dann Marlene Tackenberg halt erzählt, so, dass sie halt irgendwie sich schon gewundert haben, dass sie halt irgendwie, also sie wollten halt ihre Hautfarbe damals nicht so thematisieren, sagt sie halt so, aber haben sich dann halt schon irgendwie auch ein bisschen gewundert, dass sie halt am Flughafen beispielsweise dann halt auch in Racial Profilings gekommen sind. Die mussten immer länger warten als Claudia. Irgendwie bei Jazzy, weil sie ja einen nordafrikanischen Background hat, kommt dann halt eben, kommen dann noch Bombentests oben mit drauf. So. Oder halt auch, dass sie halt irgendwie dann nie, obwohl sie so erfolgreich waren, irgendwie auf der Bravo-Titelseite immer nur Blümchen, Blümchen, Blümchen. So. Ne? Also das ist dann halt schon, und das ist dann halt auch klar, dann auch damals schon klar gewesen, die hatten halt einfach keinen Bock auf drei schwarze Frauen. So. Und dann ging es ja dann halt los, dass halt eben, weil André, du hast gerade Boulevard gesagt, ne? Also Liane Wiegelmann hieß sie ja mit bürgerlichem Namen, die wurde von der Bild ja regelrecht gejagt und auseinandergenommen. Also sie haben ja wirklich ihr Leben systematisch zerstört. Ist auch nicht das einzige Mal, dass sie sowas gemacht haben. Auch mit ähnlichen Vorwürfen ist es ja Sibel Kekili, glaube ich, auch passiert. Insofern, sie haben es wohl mit Women of Color, nicht wahr? Aber das war halt wirklich so, also sie hatte halt in ihrer, als Teenagerin halt die Erfahrung mit Drogen, Alkohol und so hatte sie halt gehabt und halt eben auch mit Sexarbeit halt eben auch. Ja. Und eine Freundin von ihr, die halt drogenabhängig war, hat halt Selbstmord begangen und davon handelt Warum, der Song. Ja. Das erzählt tatsächlich eben genau diese Geschichte. Und sie hatte dann, war dann halt eben auch noch, bevor sie 18 war, hatte sie halt als Sexarbeiterin war sie halt tätig gewesen und das war dann halt die erste Schlagzeile der Bild, ne? Also hier die große Titelseite damals hier mit Die Wahrheit ist so bitter und ich erinnere mich, ich habe das gesehen und habe das gar nicht verstanden. Ich fand es halt ganz furchtbar, so. Ne? Ja. Und dann wird dann halt noch öffentlich, dass sie verheiratet gewesen ist, ne? Und diese Ehe hat halt nicht gehalten, die haben sich halt geliebt und so weiter und er hat sich halt getrennt, ist verschwunden und sie hat dann einen Privatdetektiv halt beauftragt und hat dann halt herausgefunden, er hatte sich tatsächlich suizidiert, ne? Und wurde dann halt auf einem Dachboden erhängt, gefunden, ein halbes Jahr später, bereits stark verwest. Und die Presse hat das dann so geframed mit von wegen, ja, und sie ist dann halt so egoistisch gewesen und ist dann ein Star geworden und er hat sich halt erhängt. Sie hat ihn quasi auf dem Gewissen. So. Da gab es dann auch Fernsehberichte irgendwie drüber, wo sie dann halt gezeigt wird, von wegen, dass sie überhaupt keine Reue zeigt und so weiter und so fort. Sie wurde auf der Straße beschimpft mit als Mörderin und als Schimpfwort für Sexarbeiterin.
Ja, das erinnert mich, also kann man ja in der Musikgeschichte finden, man ja mehrere Beispiele dafür, irgendwie wie Presse dann im Nachhinein Frauen für den Tod von berühmten Musikern verantwortlich macht. Also bei Courtney Love war das, glaube ich, so. Yoko Ono musste sich, glaube ich, auch ganz schön, ganz schön was sich ergehen lassen.
Da war es nicht der Tod, sondern das Ende der Band, aber
ja.
Findet gerne Schuldzuweisung. Ich finde, was ich auch noch mal spannend finde, ist, also dieser Song Warum, der, ich bin sehr stark Tic-Tac-Toe geprägt. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Teil meiner Jugend.
Bei mir auch.
Ich habe mich gerade erinnert, meine Cousine hatte damals auch Braids, wegen Tic-Tac-Toe, auch so ganz, ganz lange.
Deine weiße Cousine?
Ja, meine weiße Cousine.
Hatte Braids. So.
90er Jahre in Brandenburg.
Die 90er Jahre, ja, mein Gott.
Die 90er Jahre in Brandenburg.
wenn ihr jetzt aber zuhört, bitte nicht machen, because sieht eigentlich auch nicht so gut aus. Ich werde nicht Cultural Appropriation sagen, aber ich finde, es sieht ein bisschen komisch aus.
Aber, ne, also, mit einer großen Liebe zu dieser Band hat sie das auch gemacht, ne? Also sozusagen ich würde jetzt mal diese Liebe auch da jetzt erstmal sozusagen auch erstmal sehen.
Ich gette das. It's cultural appreciation.
Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass ich sehr froh bin, dass du von Tic-Tac-Toe Warum mitgebracht hast, weil ich finde, dass das auch wirklich nochmal ein sehr, sehr starker Song, nochmal unter den vielen starken Songs ist. Und ich das umso tragischer eigentlich finde, dass sie so einen starken Song machen, indem sie ja auch eine Botschaft, die da in diesem Song stecken soll, für eben die jungen Menschen, die Tic-Tac-Toe gut fanden, zu der Zeit gut fanden. Und was macht man aber? Man spinnt halt diese Geschichten um diese Band herum. Und ja, also es ist ja irgendwie auch komisch, wenn man dann so relativ junge Fans dann mit den Biografien, also mit so einer boulevardesken Aufarbeitung der Biografien der Sängerinnen auch ein bisschen allein lässt, ja dann auch, ne? So.
Ja,
also, anstatt einfach eher den Song zu appreciaten und zu sagen, guck mal hier, also starker Song.
Naja, und an dem, was da aufarbeitet oder Boulevardesque ausgeschlachtet wurde, ist ja auch nichts falsch. Ich meine, es ist einfach nur eine Biografie einer Frau, die eben auch Künstlerin ist und sogar ja, also auch nichts, also in ihrer Kunst oder von drei Frauen in ihrer Kunst ja auch nichts verheimlichen, nichts Falsches, nichts Anrüchiges tun, sondern eher eigentlich das auf eine sehr beeindruckende Weise verarbeiten. Also für mich war das so, ich war Kind in den 90ern, das war so eine der ersten Bands, ich glaube Tic-Tac-Toe und die Prinzen irgendwie so bevor, also waren so die ersten Bands, die ich gehört habe, wo es um was ging. Also wo ich so dachte, ah ja klar, die reden, also da geht es um was, das ist interessant, das ist relevant, da ist eine Kritik irgendwie drin. Diese Boulevardgeschichte hat eigentlich mit der Message, der Botschaft dieser Kunst eigentlich so gar nichts zu tun. Die hat mich eigentlich auch schon als Kind eigentlich nicht wirklich interessiert.
Und jetzt sagst du nämlich was ganz interessant ist, weil nämlich Maxim Biller hat etwas recht Ähnliches formuliert, nämlich er hat nämlich dann quasi auch einen recht solidarischen Text damals in der Zeit veröffentlicht und hat gesagt, naja, Deutschland verurteilt halt Tic-Tac-Toe, weil sie halt daran erinnern, dass es halt hier in Deutschland halt verzweifelte, gedemütigte, zornige Einwandererkinder gibt, die nicht weiß, wie Schnee sind. So.
Und sich trauen, darüber zu rappen, ja.
Und das ist tatsächlich auch so, dass ganz viele Fans damit dann auch überhaupt nicht, also die konnten damit tatsächlich dann auch nichts anfangen. Bei der Bravo sind damals dann auch 40.000 Supportbriefe eingegangen. Und damit hat es die Band dann nämlich dann doch mal aufs Bravo-Cover geschafft. Mhm. Und gleichzeitig war es dann aber halt so, die Presse war halt dann auf dem Film. Die sind dann auf Tour gegangen, was total crazy war auf jeden Fall. So nach diesem ganzen Ding. Und bei Warum ist dann die in Tränen ausgebrochen und dann wurde ihr schon wieder vorgeworfen, die Tränen seien ja nur Show. Mhm. So. Mhm. Und danach ist es dann halt auch recht schnell auseinandergegangen und dann kamen halt die Dinge in deren Pressekonferenz.
Ja.
Was macht das denn? Also ich meine, das ist ja auch spannend, weil wir laden uns ja jetzt KünstlerInnen ein, ne? Und wir haben ja jetzt, also wir haben uns ja entschieden, auch über die Biografien der KünstlerInnen zu sprechen. Und in dem Fall hat sich ja auch die Boulevardpresse entschieden, die Biografie der KünstlerInnen stark zu machen.
Auf eine bestimmte Art und Weise.
Ja. Genau, auf eine bestimmte Art und Weise, genau. Und das ist ja irgendwie aber auch interessant, ne? Also, weil ich mich jetzt oft frage, kann Kunst ohne ihre KünstlerInnen alleine stehen? Also bei allen drei, die du jetzt mitgebracht hast, gehört irgendwie die Geschichte der Leute ja irgendwie auch dazu. Und Milli Vanilli stand relativ lange für sich alleine. Und die Geschichte wurde halt nicht miterzählt. Wäre vielleicht besser gewesen, hätte man mal die Geschichten miterzählt. Hätte man vielleicht die Band auch besser verstanden und so. Weil das ist ja diese alte Diskussion. Kann Kunst ohne Künstlerin stehen? Kann Kunst für sich alleine stehen?
Also für weiße Künstler gilt dieses Privileg ja ständig, ne? Okay. Dass man halt sagt, man muss jetzt die Kunst vom Künstler trennen. Also ich meine, das ist ja die...
Dafür musst du den Flugmodus deaktivieren.
Sorry. Um was zu tun?
Ich weiß es nicht genau. Sie hat einfach darauf geantwortet, was ich gerade gesagt habe. So, I don't know. Ja, also ich meine, das ist ja die Diskussion kommt ja immer wieder auf, wenn weiße KünstlerInnen etwas tun, was vielleicht nicht so cool ist, wie zum Beispiel Till Lindemann veröffentlicht einen sehr fragwürdigen Gedichtband, ja, dann wird sehr schnell darüber gesprochen, wie wir Kunst von Künstlern trennen können.
Ja, stimmt.
Also das ist ja tatsächlich, das ist ja dann immer das Argument und mich hat das immer extrem gestört, weil ich hatte in keinem Interview, das ich jemals gegeben habe, wurde mir diese Möglichkeit überhaupt zur Verfügung gestellt. Es wurde immer meine Kunst in Hinblick auf meine Biografie halt untersucht und erfragt. Und dann wurden mir so Fragen gestellt wie, aber ist das nicht auch ein bisschen rassistisch, wenn sie einen Song singen, da wo es heißt, du bist so süß wie Schokolade? Ich so, was soll denn das heißen?
Ja, Till Lindemann, wenn du Till Lindemann jetzt gerade ansprichst, ist deswegen auch interessant, weil als ich gesagt habe, dass Tic-Tac-Toe mich sehr geprägt hat in meiner Jugend, Rammstein gehört tatsächlich auch dazu. Es gab halt den Radiosender Fritz, der hier in Berlin-Brandenburg eine wirklich wichtige Kulturinstitution für, glaube ich, wirklich viele, viele junge Menschen meines Alters war. Und da waren halt Tic-Tac-Toe und Rammstein, die liefen da halt einfach nebeneinander. So, ne? Die liefen da halt auch. Und das ist ja mal interessant, weil Rammstein gibt es halt bis heute.
Und Rammstein fiel in meine Metal-Phase und ich muss gestehen, dass der Song Engel für mich tatsächlich auch sehr prägend war.
Das war etwa dieselbe Zeit, ne? Ja. Also ich erinnere mich da so an Discos, Diskotheken auf Klassenfahrten in der Grundschule. Da lief bestimmt Tic-Tac-Toe und Engel, ja.
Ja, ich fand den Namen immer ein bisschen fragwürdig, weil warum heißt man wie eine Militärbasis irgendwie? Und ich fand dann auch irgendwie dann diesen Song Du hast mich, den fand ich auch schon richtig scheiße dann wieder. Mhm. Aber ja, Engel war tatsächlich, den fand ich ganz toll.
Genau. Und die gibt's halt
bis heute. Ich wusste damals nichts. Ja, die gibt's halt bis heute auch allen Widrigkeiten zum Trotz, nicht wahr? Ja.
So. Genau. Und sind auf jeden Fall ja auch nochmal ökonomisch nochmal in einer ganz besonderen Liga, sage ich mal so.
Weswegen es sie wahrscheinlich auch noch gibt, weil tatsächlich ist das ja, es ist unglaublich, dass das nach einem, ja, nach einem Skandal dieser Größenordnung Plattenfirmen halt einfach auch sagen können, naja, wir halten jetzt daran fest, because wir verdienen halt sehr, sehr viel Geld damit. So.
Und ist sogar mehr denn je. Also das ist ja wirklich, kann man sich gar nicht vorstellen, ja.
Ja, es ist too big to fail, glaube ich. Lass uns doch, also wir sind ja jetzt, außer du willst noch was zu Tic-Tac-Toe sagen.
Nee, wir sind schon so ein bisschen auch in meiner Biografie dann halt auch irgendwie wieder angekommen, weil das ist ja auch genau das Ding, was ich halt aufmachen wollte, als ich Deutungshoheit dann geschrieben habe, weil Leute mit mir in Interviews halt immer über Rassismus sprechen wollten. Und ich aber eigentlich da war, um über meine Kunst zu sprechen. Und da habe ich halt irgendwann gedacht, na gut, also wenn ihr es jetzt wirklich hören wollt, dann kriegt ihr jetzt halt den Song. So. Und das ist er.
When I was young, my mama said, sie werden dich immer behandeln wie Dreck. Ich hab nur gelacht und gedacht, dass sie nicht mehr ganz dicht wäre. Doch heute bin ich nicht mehr so sicher. Wenn ich mich hier assimilier, dann werde ich ein Stückchen vom glücklichen Bier.
Sie haben sich geschämt, aber das ist vorbei. Jetzt sind sie stolz und sie tun sich leid. Sie haben sich geschämt, aber das ist vorbei. Jetzt haben sie die Deutschungshoheit.
Sie sind auf Sendung und sie erzählen was von Einzelfällen, weil sie nicht wissen, dass ein Polizist für mich und für sie was anderes ist. Sie schütteln den Kopf über die USA, aber Uri Jalloh, wer war das nochmal?
Sie haben sich geschämt, aber das ist vorbei. Jetzt sind sie stolz und sie tun sich leid. Sie haben sich geschämt, aber das ist vorbei. Hauptsache, sie haben Deutschungshoheit.
Vorbei und sie taten, als hätte ich gerade einen Schäferhundwelpen ertränkt.
Sag einmal, wie schreibt man das? Das ist kein Nachname, den man als Deutscher hat. Wenn man da nicht in deine Cypher passt, mach ich selber eine Cypher, ich habe die Scheiße satt. Kein Rassismus, hat Polizei gesagt. Der Nachname hat es ihnen leicht gemacht. Geschwister, Enten in einem Leichensack. Faust hoch, Zeit ist knapp. Mal Junger, heute schreib ich das. Kobuma, Kobuma, ich zeig euch was. Makassi, Makassi, ich zeige Kraft, weil ich nie mehr sein werd, was ihr aus mir macht.
Sie haben sich geschämt, aber das ist vorbei. Jetzt sind sie stolz und sie tun sich leid. Sie haben sich geschämt, aber das ist vorbei.
Ich frag dich jetzt trotzdem, warum hast du ihn mitgebracht? Wobei ja die Geschichte so ein bisschen so ist, dass ich ihn auch ein bisschen mitgebracht
habe. Ich wollte gerade sagen, du wolltest diesen Song.
Ja. Ja. Sag du erstmal was und dann.
Sag du doch, warum du diesen Song unbedingt haben wolltest.
Ja, okay, dann sag ich. Also ich meine, zuallererst mal ist es tatsächlich so, dass ich kenne dich und deine Musik über diesen Song. Und ich glaube auch tatsächlich, ich krieg's nicht mehr genau hin, wie er dann, es ist irgendein Social Media, ne? Irgendein Social Media Algorithmus, der mir diesen Song dann eingespielt hat. Ich finde es interessant, dass du sagst, warum du ihn gemacht hast. Da müssen wir dann doch nochmal drüber reden. Ich finde halt, da steckt halt total viel drin, all das, was wir jetzt hier halt schon besprochen haben, ne? Also das Nicht-Wissen. Also das Video endet ja mit das Musikvideo endet mit so einer Karte von Berlin, wo Orte gezeigt werden, an denen es schwarze Geschichte, Geschichte der Unterdrückung oder auch Geschichte des Widerstands in Berlin gab. Ich glaube, viele Orte, die ich habe das immer wieder. Ich konnte in Berlin an der Humboldt-Universität Sozialwissenschaften studieren, 8 Jahre lang, ohne mich mit dem Thema Rassismus oder Kolonialismus beschäftigen zu müssen. Ne? Ich hätte natürlich irgendwelche Wahlpflichtkurse wählen können, aber in Grundlagenveranstaltungen ist es einfach komplett kein Thema gewesen. Deswegen nicht so überraschend, dass auch vieles von dem, was da drin vorkommt, nicht als Wissen vorliegt. Du singst über Erinnerungskultur, du singst über Polizeigewalt, du singst über Sprache. Und dann spielt dieses Musikvideo auch noch in dem Institut, also in der Straße, in der M-Straße, Anton-Wilhelm-Amo-Straße, eigentlich ja schon längst umbenannt, aber weil Götz Ali dagegen klagt, immer noch nicht umgesetzt. Und dieses mein Institut ist auch noch dort. Also irgendwie gab es ganz viele Berührungspunkte dazu. Für mich ist es, ich habe gestern war eine Studentin bei mir, die will eine Bachelorarbeit über die Geschichte des, die postmigrantische Geschichte des Hip-Hop und Rap in Deutschland schreiben. Und ich habe ihr, das ist jetzt kein Hip-Hop-Song, und ich habe ihr aber gesagt, ne, also wenn du dir einen Song anhören willst, der sich, dann hör dir unbedingt Deutschungshoheit an, weil das Yay. Ja, für mich ist es ein ganz großartiger Song. So. Und ich finde auch, also wirklich in jeder Hinsicht, um jetzt noch einmal wirklich meine große Liebe zu diesem Song zu sagen, musikalisch gesungen und vom Text her und von der Botschaft an sich her, großartiger Song. Und ich finde viel zu wenig, ich höre den viel zu wenig in irgendwelchen Radiosendern oder so. Vielleicht muss ich...
Ruf doch mal an und wünsche ihn dir.
Ja, ich habe schon überlegt, wenn ich das nächste Mal irgendwo im Radio bin, dann sage ich, ich habe einen Musikwunsch.
Ja, mach das doch mal. Ja, puh. Das ist auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank. So, das freut mich total, natürlich auch zu hören, was meine Musik mit Leuten macht. So, weil so ein erklärtes Ziel von mir als Musikerin ist es tatsächlich, gar nicht so sehr mich selber auszudrücken, sondern Musik zu machen, in der andere Leute sich wiedererkennen oder wo sie Bezüge zur eigenen Geschichte herstellen können. So, und dass jetzt sogar für eine weiße Person es dann irgendwie dann trotzdem einen Bezug gibt oder einen Zugangspunkt. Das ist dann für mich erstmal ganz spannend. Dieser Text ist natürlich, der zentriert die schwarze Perspektive sehr deutlich. So, das war mir auch dann tatsächlich so in dem Prozess auch sehr wichtig. Ich konnte mein Team nicht komplett schwarz besetzen. Er ist co-written zusammen mit Jens Friebe, weil ich finde einfach, dass er ein grandioser Texter ist und wir das ganz oft so haben, dass wenn es dann darum geht, wie man halt richtig reimt, so, dann ist es schon so, dass ich mich da auch sehr gut auf ihn verlassen kann, zumal er halt in der Arbeit mit mir zusammen jetzt einfach sein Ego halt nicht mitbringt. So, sondern es geht halt darum, halt eine meine Sprache zu finden. So. Mhm. Und das ist total toll. So in der Hinsicht ist er ein großartiger Kollege und halt auch ein total toller Ally. So. Dann aber natürlich dann im Produktionsprozess, weil ich hatte ein weißes Produktionsteam, war es mir dann schon wichtig, irgendwie, dass mein Bruder beispielsweise dazukommt, weil ich halt auch sagen wollte, okay, ich mache jetzt hier was, Da geht es auch um unsere Familiengeschichte und ich möchte, dass du da dabei bist. Und dann hat er die Trommeln eingespielt. Er hat mich halt beim Vocals aufnehmen auch unterstützt. Also wir haben viel über die Haltung gesprochen, wie ich das halt singe und so. Mhm. Und das war schon sehr, sehr cool. Und dann halt die KünstlerInnen, die halt drauf sind, ist halt Milan, ist halt Roger Reckless. Damit sind wir halt 4 KongolesInnen, die halt an diesem Song beteiligt sind, tatsächlich. Okay. Also 2 Leute, also Demokratische Republik Kongo und 2 Leute Kongo-Brazzaville. So. Und
spannend.
Ja, das ist tatsächlich, und deswegen ist auch Lingala auf dem Song zum Beispiel. Also Milan singt auf Lingala. Bei Roger Reckless taucht das auch mal so in ein paar Worten auch eingestreut auf. Und das war mir schon wichtig, einfach auch den Bezug zu meiner eigenen Familiengeschichte halt herzustellen.
Ja. Was singen die da? Also hast du das im Kopf? Kannst du es übersetzen? Oder ist es geheim?
Ja, ich möchte das eigentlich nicht verraten. Ich weiß es, aber ich möchte es eigentlich nicht verraten. Lingala speaking people will get it. So. Im Video ist es dann halt auch so, dass ich halt verschiedene Maasai-Ornamente halt trage, weil mein Vater halt sudanesische Maasai halt ist, war. Und so, weißt du, also so die biografischen Bezüge habe ich da halt einfach so dann auch irgendwie untergebracht, sowohl auditiv als auch visuell.
Ja.
Das Video war für mich ein wichtiger Teil der Arbeit. So, es wurde auch von einem schwarzen Team umgesetzt und hat ja auch, alle DarstellerInnen sind halt auch schwarz. Unterschiedliche biografische Geschichten halt eben auch, das war mir auch ganz wichtig, halt eben darzustellen, dass wir halt eben nicht monolithisch sind als schwarze Menschen in Deutschland, sondern dass wir unterschiedliche biografische Bezüge haben als afrodiasporische und das schwarze Deutsche oder halt eben auch andere Herkünfte. Und das hat sich ganz gut tatsächlich dann gefügt. So, und im Konzept waren wir uns halt einig, wir wollen halt eben diese Orte zeigen und an diesen Orten drehen, wo halt schwarze deutsche Geschichte stattgefunden hat, wo auch möglicherweise schwarze deutscher Widerstand stattgefunden hat, und wir wollen diese Orte markieren. Und beim Markieren dieser Orte, was wir dann eben halt machen, wir essen halt Bananen und wir lassen diese Bananenschalen fallen.
Und ihr klebt da irgendwelche Plakate, ne?
Und wir kleben halt diese Plakate, wo dann halt quasi Leute sich über den Ort informieren können mit so QR-Codes.
Also wir reden gerade die ganze Zeit über das Video. Also eigentlich ist das so ein Gesamtkunstwerk, finde ich, der Song. Genau. Ist für sich schon mal großartig, wie Daniel das gesagt hat. Und das Video dazu, das bildet eigentlich so eine Einheit. Und ist fast wie so ein Kurzfilm, kann man sich das angucken. Der nochmal eine ganz andere Ebene bildet, ja.
Genau, und das Video hat halt eben selber dann auch nochmal einen performativen Teil, wo wir halt eben diese Protestaktion, das ist dann tatsächlich eine Protestaktion an diesen Orten, die halt diese Bedeutung haben. Und im Rahmen dessen, was wir dann machen, passiert uns ja dann das, was schwarzen Menschen in Deutschland häufig passiert, nämlich erst werden wir rassistisch beleidigt und dann ruft jemand die Polizei und dann kommt halt eben die Polizei. Und wir haben das Glück gehabt, dass jemand die Kamera hat laufen lassen. Und deswegen kann man dann in diesem Video, das war mir dann auch wichtig, ich habe dann gesagt, ich möchte, dass der Song unterbrochen wird. So, und ich möchte, dass dieses Ereignis, dieses Racial Profiling, was wir dann erfahren in diesem Moment, dass das tatsächlich halt diesen Song unterbricht. Mhm. Um einfach auch zu sagen, ich kann hier nicht mal ungestört meine Kunst machen. Ohne dass die Polizei kommt.
Also kommt zu glauben, dass euch das wirklich passiert ist, ja. Aber das war wirklich im Rahmen der Dreharbeiten eine Polizeikontrolle.
Es ist wirklich nach dem ersten Ort schon passiert. Am ersten Ort kam dann halt eben diese Person von der Stadtreinigung und hat uns dann rassistisch beleidigt mit von wegen, geht doch zurück in euer Land. Und hat dann ihren Vorgesetzten gerufen, der begegnete uns auf dem Weg zur nächsten Station. Das war irgendwie ganz spannend, weil der war total entspannt. Er hat gesagt, es ist ja gar nichts los. Weiß ich gar nicht, warum die Kollegin mich da jetzt geholt hat. Tut mir sehr leid. Bis dann, schönen Tag noch. So, aber die wir haben ja in diesem Kino halt gedreht, was ja vorher das Theater war, in dem Josephine Baker zum ersten Mal aufgetreten ist und wo dann halt auch später dieser kolonial-romantische Film Afrika Adio gezeigt wurde und wo es dann auch riesen Proteste gab in den 60ern. So, deswegen dieser Ort hatte auch eine Doppelbedeutung.
Das ist irgendwo in West-Berlin, ne?
Das ja, ist, und dann daneben ist halt ist Astoria, ist das, glaube ich. Ja. Ne? Also es heißt das Kino. Und daneben ist halt dieses Hard Rock Café. Und da hat halt eben eine Person halt die Polizei gerufen, die dort gearbeitet hat. Und die Polizei begegnet uns dann halt auf dem Kudamm. Und der war dann auch daran gelegen, uns wirklich sehr, sehr lange festzusetzen und halt einen Weg zu finden, wofür sie uns jetzt anzeigen können. Weil sie hatten dann auch keine Idee. Und daraus ist dann halt eben auch dieser legendäre Satz, den man halt im Video hört, dann auch entstanden. Ja, es ist ja aber nicht normal, wenn sie jetzt hier mit einer Schubkarre Bananen durch die Gegend fahren.
So. Tja, wo kommen wir denn dahin?
In so einem sehr, sehr starken berlinerischen Dialekt.
Ja. So, klären Sie doch mal, was Sie hier machen. So, ja. Und dann am Ende hieß es halt, wir hätten einen unerlaubten Protest halt gemacht, weil wir halt diese Pride Flag dabei hatten. Und war dann das.
Ja, bemerkenswert.
Also das ist sozusagen das Gesamtkunstwerk, nicht mal nur Kunstwerk, sondern eben auch die Realität, weil du hattest das ja, ich fand es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du dass es gut war, dass die Kamera an war, weil Polizeigewalt ja eben, und ich glaube, das kommt ja, also ne, Polizeigewalt dann eben doch was anderes bedeutet, als ob ihr mit da als Crew mit Polizei in Kontakt kommt oder vielleicht Rammstein so eine Protestaktion gemacht hätte oder so.
Ja, also es war tatsächlich ein ziemlich schwieriges Erlebnis für mich, weil es da drin dann halt auch noch so Komplikationen gab, wer mit wem gesprochen wurde. Zuerst mit den Männern, dann mit den Frauen, die mehr light-skinned waren. Und in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, etwas zu sagen, ist der Haupt Typ dann irgendwie, ist dann einfach gegangen und dann haben die anderen gesagt, aber hey, sie wollte doch was sagen und dann sagte er so, naja, sie hat aber nichts zu sagen.
Krass.
Ja. Und ist dann halt gegangen. Und ich habe furchtbar geweint tatsächlich danach, weil mir dann halt auch nochmal so die Hierarchien in der ganzen Sache dann nochmal sehr, sehr klar geworden sind.
Vor allem warst du ja eigentlich in dem Moment die Chefin. Also du warst ja die Künstlerin, um die es ging.
Ja, und es ist aber tatsächlich so gewesen, weil wir ja auch alle nicht, wir waren ja, uns war ja allen sehr, sehr klar, dass wir halt nicht irgendwie jetzt auch dem irgendwie in irgendeiner Form Vorschub leisten und Verantwortung für etwas übernehmen, was wir gar nicht gemacht haben. Und deswegen waren die Rollen ja auch nicht, es war allen, muss ich tatsächlich sagen, die waren alle extrem solidarisch und haben halt alle auch nichts gesagt, wer in welcher Form irgendwie verantwortlich ist. Und ich hatte dann aber eben das Gefühl, ich muss jetzt mal was sagen, weil tatsächlich halt eben auch this is happening under my watch. Und dann in dem Moment, wo ich das machen möchte, wird es mir dann halt noch auf diese Art und Weise dann verwehrt. Und das war dann irgendwie so, wow. So
zynisch, wie das klingt, aber es ist ja trotzdem großartige Aktionskunst, die ihr da mit dieser Aktion gemacht habt, in dem Sinne, weil es ja auch mit dem Werk korrespondiert. Also du sagst ja da zum Beispiel diese Zeile mit, dass ein Polizist eben für sie und für dich was anderes ist, einfach aufgrund der Hautfarbe, aufgrund des Markiertwerdens als potenziell nicht dazugehörig, gefährlich, was weiß ich.
Also nicht nur aufgrund der Hautfarbe, sondern aufgrund der sozialen Konstruktion, die halt damit verbunden ist.
Und dann hast du auch noch diese zwei Formen von Erinnern oder von Erinnerungskultur, die da thematisiert werden. Einmal an dieses Nicht-Erinnern, an schwarze Geschichte in Deutschland, was du dadurch ja machst, dass du an diese Orte gehst. Am Ende des Videos wird auch so rausgezoomt, da gibt es so eine Vogelperspektive auf Berlin, wo ganz, ganz viele solcher Orte, wo schwarze Geschichte in Berlin passiert ist, markiert wird wie auf so einer Landkarte. Dann hast du auf der anderen Seite diesen Wunsch dieser Mehrheitskultur, jetzt doch mal das Erinnern sein zu lassen. Also diese Zeile, sie haben sich geschämt, aber das ist vorbei, jetzt sind sie stolz und sie tun sich leid.
Ja.
Und all das kommt ja eigentlich in dieser Szene auch vor. Also ihr sollt zurückgehen, ihr gehört da irgendwie nicht hin, das ist doch nicht normal, dass jetzt hier eine Gruppe Schwarzer mit einer Banane, also mit einer Schubkarre Bananen rumfährt und irgendwas macht, diese Irritation, ja, das hat eine besondere Wirkung, finde ich.
Ja, da gibt es auch noch eine dritte Ebene drin, und zwar, also gerade auch wenn es um Erinnerungskultur geht, das zielt natürlich auch schon in eine bestimmte Richtung, die halt eben da auch drin ist, natürlich die rassistische Instrumentalisierung von Erinnerungskultur, nämlich, von der wir ja in den letzten 17, 18 Monaten sehr, sehr viel hatten, aber davor halt eben auch schon. Das ist halt auch einfach, Teil dessen. Also zum einen natürlich, dass halt koloniales Erinnern halt und das in Bezug setzen zum NS-Komplex dann halt eben behauptet wird, dass das quasi dem Holocaust seine Wichtigkeit nehme. So, anstatt dass man halt sagt, okay, wir erweitern die Geschichte, wir erinnern multidirektional, wir erklären quasi, wie es zu einem Verbrechen dieser Größenordnung überhaupt kommen könnte, indem wir halt in der Erinnerung etwas weiter ausholen und halt eben halt auch die kolonialrassistische Ideengeschichte dem hinzufügen. So. Und halt auch beispielsweise daran erinnern, dass das erste deutsche KZ auf Shark Island damals eben halt stand. So, im Deutsch-Südwestafrika. Im heutigen Namibia. Das sind dann aber halt so Dinge, die halt abgelehnt werden. So. Und das war ja auch, ein großer Streit, also dieser Historiker-Streit, der sich daraus entsponnen hat. Dann halt eben auch, dass insgesamt sowieso Leuten, die halt zur Kolonialgeschichte forschen, halt eben dann halt auch diese Vorwürfe gemacht werden. Und das geht dann tatsächlich auch bis zum Antisemitismusvorwurf. Und dann natürlich halt eben auch, was jetzt beispielsweise mit palästinensolidarischem Protest in Deutschland halt, vor allem in Berlin natürlich passiert. Und das wird dann halt alles mit Staatsräson halt gerechtfertigt. Und das ist im Prinzip, ist es aber tatsächlich eine, ja, karzerale, rassistische Ausformung von Erinnerungskultur sozusagen. So.
Weil du einmal ziemlich am Anfang gesagt hattest, dass du den Song ja vor allem so gemacht hast, um halt irgendwie Leute zu erreichen, die dann Bezug zu finden. Aber das wäre ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Kunst sowas kann, ne? Also dass deine Kunst in dem Fall das kann, auch Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht in ihrem Alltag wissen, was es irgendwie, was sozusagen Schwarzsein in Deutschland bedeutet, aber dass man über die Kunst eben darüber hinaus irgendwie Leute erreichen kann. So. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die ich in Kunst immer wieder stecke.
Ja, das Einzige, was dem vielleicht so ein bisschen im Weg steht, ist natürlich Marktlogik, ja, und Algorithmen. Ja, und ich bräuchte ja dafür quasi einen Markt, der auch offen dafür ist, sowie einen Algorithmus, der mich dann auch durchlässt. So. Und das ist ja beides, ist ja tatsächlich diese Durchlässigkeit für mich als schwarze, queere Künstlerin ist ja gar nicht so gegeben. So. Es ist ja, teilweise sind meine Themen schon geflaggt auf Social Media und vom Business kommt dann immer, zu politisch, schwierig, weiß ich nicht, können wir, also irgendwie, ich habe da jetzt auch keine großen Labelstrukturen, auf die ich da trotz des Diversity-Booms der letzten Jahre irgendwie zurückgreifen hätte können, und damit ist es ja jetzt auch erstmal vorbei. DEI wird jetzt überall wieder abgeschafft, das war's auch mit dem Honeymoon, ne, und der Markt hat geregelt und der Markt hat halt entschieden, dass das jetzt halt einfach nicht mehr das ist, womit man Geld verdienen kann. So. Insofern weiß ich halt nicht. Also ich meine, die Hoffnung ist natürlich, dass die Kunst darüber steht. So, und jedes Mal, wenn ich dann auch mit Publikum interagieren darf, merke ich auch, sie tut es. So, wenn ich die Möglichkeit habe, die Leute direkt zu erreichen, dann funktioniert das eigentlich immer. Und das wünsche ich mir halt für die Zukunft noch häufiger.
Ja, wo kann man dich denn sehen, wenn man das gerne möchte? Können wir da irgendwas empfehlen oder unsere HörerInnen weiterleiten?
Also man muss dazu sagen, der Podcast kommt am 10. Mai raus.
Ganz groß auf jeden Fall im Juli beim Dessau Open Air. Da bin ich einer der Hauptacts. Da, also das lohnt sich auf jeden Fall. Das wird ziemlich groß.
Dessau, cool. Ist die Stadt Dessau?
Ja. Ich war dieses Jahr schon einmal in Dessau, nämlich weil 20 Jahre Uri Jalloh war. Mhm. Da war ich das letzte Mal in Dessau jetzt am 7. Januar. Mhm. Und ich werde dieses Jahr aber noch ein zweites Mal in Dessau sein, nämlich zum Dessau Open Air. Und da kann man zum Beispiel mal einen Sommerausflug hinmachen.
Ja, das hört sich sehr gut an. Bis dahin hört man einfach dein Album Mein Herz ist ein dunkler Kontinent. Wir haben noch gar nicht über die ganzen anderen tollen Songs gesprochen, zum Beispiel Hedy Lamarr, für den du ja letztes Jahr den Listen Notes Berlin Preis gewonnen
hast.
Listen to Berlin Preis gewonnen hast. Ein Song, über den man jetzt auch noch mal eine halbe Stunde reden könnte, den ich auch immer rauf und runter höre.
Wollen wir den vielleicht zum Ausklang einfach
ja, nochmal. Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, wobei ja eigentlich
damit wir die Leute rausschicken.
Ja, meine Idee war ja eigentlich zum Ausklang. Jetzt habe ich es gerade nicht auf. Die Neujahrsansprache ist das doch.
Das können wir auch, aber ich bin ja immer so ein bisschen, wir sind nie zu Diva gekommen, weil meine Artist Personality ist ja tatsächlich die der Electric Diva. So, wo ich halt mir quasi eine Künstlerin-Persona halt geschaffen habe, die halt über alles sprechen kann, mit großer umarmender Geste, lade ich halt die Leute ein, so als Konferencier quasi irgendwie an meinen Hoffnungen, Träumen und Wünschen und Ängsten irgendwie teilzunehmen und sich darin selber zu finden. Und da hat natürlich Hedy Lamarr hat halt eben einfach genau den Klang. Deutungshoheit fällt da so ein bisschen raus, weil es für mich auch so eine Art Sonderkapitel war.
Ja.
Aber Hedy Lamarr ist genau da drin.
Da schließt sich doch auch der Kreis. Du hast doch am Anfang gesagt, dass du dir nach Popstars ganz groß Diva Diva in dein musikalisches Tagebuch geschrieben hast. Und genau, jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, jetzt hast du es doch noch sagen können. Das ist gut.
Ja.
Dann hören wir zum Ausklang Hedy Lamarr. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Es hat mich gefreut, es war ein extrem bereicherndes Gespräch und ich meine, ich habe ja nicht so oft die Möglichkeit, mit Wissenschaftlern zu sprechen.
Zwischen den Kriegen war sie noch ein Teenie, aber galt in Wien als Enfant terrible seit dem Film, in dem sie tat, als ob sie kam. Ihre Ehe war ein Verlies, ihr Land wurde eng und sie floh nach Paris vor ihrem Mann und den Nazis. Hedy Lamarr. Von dir gegeben, doch auch die große Welt war wieder nur ein Kerker. Freakshow streichelt so und Männer waren die Wärter. Sie war gebucht auf Blackfacing Femme Fatale in Filmen aus dem untersten Regal.
kam im Schrank.
Musi Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.